SWR 2 Tandem.
Ende Mai fand in Karlsruhe zum vierten Mal das Docker-Festival für Dokumentarfilme und Radiofeature statt. Zum zweiten Mal war der Kurzdoku-Wettbewerb ausgeschrieben, der sich an die freie Radioszene richtete. Gefragt waren maximal 5-minütige Hörstücke, die mit Radiofonmitteln die Welt erkunden. Keine tagesaktuelle Berichterstattung, kein Kommentar, keine Glosse, sondern akustische Miniaturen sollten eingereicht werden. Alle Kurzdokus mussten sich mit dem Thema »Was auf uns zukommt« auseinandersetzen. Eine 4-köpfige Jury hat dann abgestimmt. Die besten Stücke wurden am 28. Mai im Rahmen des Docker-Festivals aufgeführt. SWR 2 Tandem sendet heute das Stück, das unangefochten auf Platz 1 kam. Und anschließend 3 Kurzdokus, die mit gleicher Punktzahl auf Platz 2 landeten. Die Gewinnerin ist die Berliner Autorin Susanne Franzmeier. Auf akustisch reizvolle Weise beschäftigt sie sich in ihrem Stück »Freier Fall« mit der Schlaflosigkeit.
Fast die Hälfte aller Arbeitnehmer in Deutschland schläft schlecht. Das zeigt eine neue Krankenkassenstudie der DAK.
Im Radio sagen Sie gerade, fast die Hälfte aller Arbeitnehmer in Deutschland schlafe schlecht. Fast 40% von ihnen führe das auf Belastung im Beruf zurück.
Und wie schlafen die Menschen, die gar keine Arbeit haben? Oder keine, von der man leben kann?
Seit ich Mutter bin, sind meine Einnahmen um 2/3 zurückgegangen. Gestern Abend bin ich mit meiner Tochter zusammen eingeschlafen und um Mitternacht wach geworden. Dann lag ich da.
Wir reden mit ihm über den grauen Kapitalmarkt und über die Abzocke von Kleinanlegern.
Nachts kommen die guten Dokus im Fernsehen. Die, bei denen die normal arbeitende Bevölkerung für gewöhnlich schläft. Als das spannende Programm vorbei ist, werde ich müde.
Mein Nachbar hätte bestimmt einen Kasten Bier geleert.
Müde genug, um nicht mehr zu grübeln.
Bin ich froh, dass ich nicht mein Nachbar bin.
3 Stunden, dann...
Hallo!
Ich bin noch jung, sag ich mir.
Nein!
Aber ich fühle mich gerade uralt. Und immer müde.
Mama, auch holt.
Meine Tochter ist immer wach. Mein Bruder hat eine gut bezahlte Arbeit. Läuft bei ihm, sag ich mir.
Läuft bei ihm. Wenn er sich nur nicht so kaputt arbeiten würde.
Ich warte auf ein Burnout.
Tschüss, Kissi. Du war bien.
Tschüss, Kissi. Du war bien. Meine Cousine hatte schon eins. Sie hat viel Arbeit und ist alleinstehend. Das muss noch schlimmer sein.
54% der Menschen in Berlin leben in Ein-Personen-Haushalten.
Heute ist doch fast jeder meistens allein.
Weniger als 5 von 1000 Einwohnern in Deutschland heiraten.
Das kann auch an der Angst liegen, eine Bedarfsgemeinschaft zu bilden. Aber trotzdem... Wie schlaflos die Millionen, die in sinnlosen Maßnahmen beschäftigt werden. Die Geringverdiener, die Aufstocker, die erfolglosen Selbstständigen, die Kranken. Alle, die gar nicht erst in den Statistiken auftauchen.
Vielleicht, weil das zu beunruhigend wäre für die, die noch an unseren Wohlstand glauben
wollen. Haben Sie schon mal über eine Berufsunfähigkeitsversicherung
gehört? Bei der Bank wollte man mir in einem Beratungsgespräch neulich eine Berufsunfähigkeitsversicherung andrehen.
Das sollten Sie aber. Denken Sie mal.
Angeblich schätzen die Krankenkassen, dass in der Zukunft bei 40% der jungen Arbeitnehmer mit einem Burnout zu rechnen ist.
Also, das ist schon nicht ganz ohne.
Ich habe kein Geld für sowas. Ich bin auch kein Arbeitnehmer.
Tschüss, Kissi, tu va bien.
Ich lese. Ilja Trojanow, der überflüssige Mensch.
Laut einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung von 2013 muss jeder vierte Beschäftigte mit einem Niedriglohn auskommen.
Prekariat.
Laut Erhebung der Wissenschaftler Klaus Dörre und Frank Deppe von der Universität Jena umfasst es in Japan und Deutschland
1/3 aller Werktätigen in Deutschland und Japan,
Korea und Spanien mehr als die Hälfte.
Wer seinem behinderten Sohn einen Filterkaffee zubereitet, ist eine Null.
Wer seinem Chef einen Espresso serviert, 34 von 1000 Hartz-IV-Empfängern jemals wieder einen sozialversicherten Arbeitsplatz.
Diese Zahlen über das Anwachsen des Prekariats. Weil Arbeitsmarktzahlen und volkswirtschaftliche Statistiken just solche Erkenntnisse zu verschleiern suchen.
Ich kann mich nicht konzentrieren und schlage das Buch zu.
Schläfst du noch? Schläfst du noch? Hörst du nicht die Glocken? Hörst du nicht die Glocken? Bim, bam, bam.
Bim, bam, bam.
Tschüss, Kissi, tout va bien. Mais l'important n'est pas la chute, c'est l'atterrissage.
Freier Fall von Susanne Franzmeier. Platz 1 des Kurzdoku-Wettbewerbs 2017. Als nächstes kommt ebenfalls ein sehr radiophones Stück. Es war Nacht in Berlin von Johannes S. Sistermans. Der Autor war eine Stunde nach dem Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt am 19. Dezember vor Ort. Am folgenden Tag machte er Tonaufnahmen, zum Beispiel von der Stille am Anschlagsort und von der Ansprache des Pfarrers der Berliner Gedächtniskirche. Aus diesen Aufnahmen schuf er eine Klangcollage, die vielleicht mehr sagt als viele Worte.
Eine Minute der Stille. Ganz Berlin.
Zweite Aufnahme an der Gedächtniskirche am 20. Dezember 2016 auf dem Weihnachtsmarkt, der jetzt komplett verschlossen ist. Die Menschen gehen still und stumm und Breitscheidplatz, Berlin-Zentrum.
Ganz Berlin, ganze freie Welt trauert um die Opfer dieses feigen und unmenschlichen Anschlags auf unser friedliches Zusammenleben.
Es ist die Nacht. Mitten in der Nacht mit Gott, 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 Nacht. Ein Mensch der Nacht. Ein Mensch, ein Wort nach Mensch.
Geliebte Menschen sind je aus dem Leben geworden. Statt eines gemeinsamen, fröhlichen Weihnachtsfestes müssen ihre Angehörigen und Freunde nun versuchen, das Unfassbare zu verstehen.
Es ist Nacht in Aleppo und an so vielen Orten dieser Welt. Nacht der Ohnmacht, des Todes, des Hungers. Nacht, die nicht mehr weiter weiß.
Noch sind wir geschockt, aber wir werden unsere Werte nicht aufgeben. Unsere Antwort lautet mehr Demokratie, mehr Offenheit, mehr Menschlichkeit. Ja, unsere Antwort lautet Haltung zu bewahren, auch in schweren Zeiten.
Dass die Mitte der Nacht doch wieder der Anfang des Tages ist. Wir bleiben in der Nacht auf dem Weg und lassen einander nicht los.
Es war Nacht in Berlin. Eine akustische Collage von Johannes S. Sistermans. Wie schätzen Menschen ihre Zukunft ein? Was erwarten sie? Was befürchten sie? Die Autorin Anja Penner hat sich umgehört. Und auch sie ging sehr radiophon mit dem eingesammelten Tonmaterial um. Was kommt, heißt ihre Kurzdoku.
Was kommt?
Also ich hoffe, es kommt nichts Schlimmes.
Heute Schnee. Heute Schnee und ich freue mich schon.
Was die Zukunft bringt. Wo soll ich das denn wissen?
Nee, kann ich Ihnen nicht sagen. Nee, nee,
ich denke, wir sind in einem Umschwung gerade oder in einer schwierigen Situation.
Ich glaube, ich werde heiraten.
Für mich persönlich wird es gut, ja.
I don't know, hopefully no more terrorist attacks.
Das kann ich nicht so sagen.
Ja, dass ich vielleicht heirate.
Also ich kann es nicht sagen.
Keine Ahnung.
Problem ist, glaube ich mal, dass wir eher Realisten sind. Ja. Und deswegen ist eher durchbeißen in hier und jetzt.
Das letzte Jahr war ja so apokalyptisch für viele Leute oder zumindest wurde das ganz oft so propagiert.
Krise,
Terrorismus,
Globalisierungskrise,
Inflationsrate,
Staatsverschuldung,
Krise,
Populismus,
Flüchtlingskrise,
Ungerechtigkeit,
die Zahl der Toten
erschlagen,
dramatisch,
europäischen
Terror. Jetzt wird alles anders, jetzt wird alles anders, jetzt wird alles
Wenn man sich so umhört, was die Leute so erzählen.
Wir sind schon besorgt.
Alle.
Rundherum.
Klimawandel, also das ist auf jeden Fall für mich so ein Grundding, wovor ich ganz, ganz stark Angst habe.
Reden darüber.
Natürlich will ich zuversichtlich bleiben.
Dass sie nicht mehr können.
Die Realität, wenn ich mir die so richtig auf der Zunge zergehen lasse.
Angst.
Die erschreckt mich eher.
Vor der Zukunft.
Also ich hoffe, es kommt nichts Schlimmes. Aber ich glaube, es werden mehrere Terroranschläge geben. Vor allem in der Türkei. Ja.
Ich fühle ein bisschen so eine tickende Bombe, was jetzt so politische Sachen jetzt angeht.
Dass halt so viel in Schubladen gedacht wird, sobald man jemanden mit einem Kopftuch sieht, heißt es gleich, oh, wer weiß, wo der herkommt, wer weiß, was der denkt, wobei das die nettesten Menschen sein können.
Ist einfach so, sind zu viele.
Ich glaube, das ist halt die größte Mauer, die fallen muss.
Nicht mit Scheuklappen durch die Kante rennen, ja. Einfach mal gucken, was wirklich ist.
Dass das Zusammenleben besser wird, dass es keine Vorurteile von verschiedenen Seiten gibt.
Das ist keine Konkurrenz, es ist einfach nur, dass die mehr bevorzugt werden, ja.
Da spüre ich ein bisschen so eine tickende Bombe.
Das ist gut, das jemand.
Aus!
Was uns trennt momentan oder wo die Gesellschaft einen Riss hat, ist zwischen offen und lebensbejahend und ängstlich und verschlossen.
In der Politik müsste sich ein bisschen was ändern, sage ich mal, dass vielleicht das Volk mal ein bisschen angehört wird und einfach ein bisschen aussortiert wird, welche Meinungen ernst zu nehmen sind, welche nicht. Mit der Politik kann man sowieso nichts ändern, das ist meine Meinung.
Ich denke, wir sind in einem Umschwung gerade oder in einer schwierigen Situation.
Viele denken nur noch an sich.
Mehr kann ich da auch nicht sagen.
Ich hoffe natürlich, dass es gut ausgeht und dass in der Welt aber ja, was Positives passiert.
Um das Eigentliche, das Leben, den Sinn des Lebens, glaube ich, haben ganz viele schon verloren.
Die Weiten von Mecklenburg und die Vielfalt von Berlin.
Wenn ganz Deutschland so einen Flair hätte, dann würde doch schon ein bisschen besser aussehen.
Eigentlich kann man nur an jeden Einzelnen appellieren, genauer hinzuschauen.
Auf jeden Fall kein Nationalismus. Also, dass man nicht gegen andere Menschen ist. Jeder soll so leben, wie er will.
Und dann würde man sehen, dass jemand wie Donald Trump oder Silvio Berlusconi nicht funktionieren für diese Welt. Das sind eigentlich nur die Folgen von dem, wie wir alle drauf sind.
Denke ich an Deutschland. Ja, keine Ahnung. Denke ich an Deutschland?
Denke ich eigentlich an Europa. Ich möchte gerne eine Welt denken. Also einen Ort, in dem man wieder mehr einen sozialen Umgang
hat. Mehr Offenheit.
In verschiedenen Sprachen sich trotzdem verständigen kann, friedvoll. Und immer mit einem Lachen.
Solidarität.
Weil Lachen ist das Einzige, was dieser Welt noch hilft.
Die Angst ist der schlechteste Ratgeber überhaupt.
bin eigentlich eher Pessimist, deswegen lache ich so viel.
Was kommt? Von Anja Penner. Und nun das dritte Stück, das die gleiche Punktzahl erzielte, wie die beiden eben gehörten. Tom Heithoff interessierte sich für einen neuen Trend, bei dem es, anders als beim Tätowieren, mit Skalpell und Ätzlösung an die Haut geht. Aber wie kann man so ein Narbenstudio betreten, wenn man Angst davor hat? Was tun, wenn man als Radiomacher kein Blut sehen kann?
Das war also sehr ungewöhnlich, weil man das Tier eigentlich bei uns nicht kennt. Da zum einen das sehr sensible Cutting, zurechtschneiden mit einem Skalpell der Narbe, der geht da richtig in die Tiefe. Man kann einerseits kreativ sein, zum anderen kann mit ein bisschen Zittern ist nicht so schlimm.
Also ich wollte zunächst plastische Chirurgie machen, da kann man auch richtig schön Geld mitmachen und ich hatte da auch irgendwie eine Berufung darin gesehen, aber bereits im ersten Semester ging das nicht.
Ich latsche da eines Tages eine Straße entlang und dann komme ich an einem Tattoo-Studio vorbei und auf dem Schild sehe ich aus dem Augenwinkel das Wort Narbenstudio. Sehr interessant, ist ja schrecklich.
Ich habe halt eine sehr zittrige Hand. Das geht natürlich überhaupt nicht mit der plastischen Chirurgie und da hat man mich gleich ausgesondert.
Ich habe mich erst später wieder daran erinnert, habe ein bisschen recherchiert und dachte, das gibt's ja gar nicht, das gibt's nämlich wirklich.
Das Cutting, das mache ich mit dem Skalpell. Das ist mit dem Skalpell und da fahre ich dann schon richtig sensibel in die Haut rein.
Darüber müsste man mal ein Feature machen.
Ja, dann habe ich im Tattoo-Studio angefangen, ja, als Reinigungskraft. Dabei habe ich halt beobachtet, wie auch so Tattoos gemacht werden und ich habe mich dann auch dafür interessiert. Und andere Mitarbeiter haben dann gesehen, dass ich vielleicht da sogar ein Interesse habe oder sogar mehr als Interesse habe, eine Begabung.
Ich habe mir dann Informationen beschafft.
Ich nenne mich Betreuer, weil ich das mit ihm zusammen mache. Er muss das Gefühl haben, dass er daran teilnimmt, auch wenn er alleine die Schmerzen ertragen muss.
Und teilweise auch bebilderte Informationen und was ich da gesehen habe, das hat mir...
Ja, das war mir dann schließlich auch zu eintönig, also das zu einfach, zu simpel und zu oberflächlich.
Papa kann kein Blut sehen.
Da haben wir eine ganz spezielle Low-Cost-Technik entwickelt, das ist das Branding. Das heißt, es wird einfach auf die Haut eine Metallplatte, eine heiße.
Der wird sofort ohnmächtig.
Und das hat mich also sehr interessiert, weil man da richtig in die Tiefe gehen kann. Ich habe dann ein Narbenstudio aufgemacht.
Die Bilder waren so schockierend, dass für mich klar war, dass ich mich niemals an diesen Ort werde begeben können, um ein Feature zu machen.
Und mit einem Schlag wird praktisch die Haut beschlagen. Es ist teilweise, wird auch ein... Da setzen wir dann Ätzungsmittel ein. Also die... im Grunde genommen unvorgesehene Wirkungen zeitigen. Also
ja, was macht man, wenn man ein Feature machen möchte und sich nicht traut, an den Ort des Features zu gehen?
Und das ist halt auch die Überraschung. Es kann dabei ein Picasso rauskommen, sagen wir mal so, im übertragenen Sinne. Es kann aber auch, ich möchte es nicht Schrott nennen.
Mein Papa hat sich nicht getraut, dahin zu gehen.
Dann haben wir eine andere Möglichkeit, dass man halt, zum Beispiel eine Zahnbürste eignet sich da relativ gut. Die Wunde aufkratzt regelmäßig, sodass die Wunde also sich nicht verschließt, die Kruste sich nicht bilden kann.
Er hatte total Angst.
Ob das ein Zeichen für eine auf uns zukommende Brutalisierung, auch Selbstbrutalisierung ist?
Es handelt sich nicht um eine Folter, sondern es ist ein Schmerz, der im Grunde genommen für den Kunden als positiv empfunden wird, weil er das Gefühl hat, dass er an der Kreation beteiligt ist. Es wird ein Kunstwerk geschaffen.
Der mag keine Messer.
Normalerweise möchte man Wunden ja verhindern und eine Wunde ist ein Zeichen einer Verletzung, eines Angriffs, einer Aggression.
Die Prozentstärke hängt von den Behandlungsmethoden ab. Beim Skalpell muss ich bei 45% ansetzen, wohingegen natürlich die Strädervorrichtung, die Fräsanlage, dass in dem Fall der Schmerz mit einem Rumpf versehen werden muss, der jetzt 80%ig, also es geht eigentlich in die Strohrumpf-Geschichte, oder wie der Österreicher sagen würde, in den 90-Grädigen.
Derjenige, der sich die Wunde machen lässt, schneiden lässt, brennen lässt oder hobeln oder verätzen lässt, derjenige, der die Wunde davonträgt, ist zugleich der Auftraggeber.
Ich sehe in der Skarifikation eine große Chance. Im Moment ist es eine Nische, aber es ist eine große Entwicklung, die dieser Kunst zuteil kommen wird.
Im Grunde genommen, jeder ist vernarbt. Das sind unsichtbare Narben. Und durch diese Kunst, durch die Skarifikation, wird es ja erst möglich, dass praktisch diese Wunden, die ja jeder mit sich trägt, dass die erst offensichtlich werden und praktisch sich öffnen können.
Ja, die Frage ist natürlich, ob das, was wir dann gemacht haben, also das freie Spiel mit den echten Informationen, ob das immer noch ein Feature ist.
Kein Blut sehen von Tom Heithoff. Das waren die bestplatzierten Stücke des Kurzdoku-Wettbewerbs 2017, der im Rahmen des Karlsruher Dokumentarfestivals zum zweiten Mal stattgefunden hat. Alle eingereichten Stücke können auf dem SWR2-Doku-Blog gehört werden unter www.dokublog.de.